41,5 Minuten. Der Sneaker-Podcast.
Heute mit uns hier im 43,5 Minuten Podcast-Studio ist der Jan-Erik Sloten, a.k.a. Godehard von Ring Police und Iron Force Racing. Natürlich auch der Simon von uns. Und wir haben gerade eine sehr geile Folge aufgenommen. Viel Spaß. Ja, hallöchen. Erstmal willkommen zu unserer neuen Folge von 43,5 Minuten. Heute mit dabei ist der Simon, der euch ja schon bekannt sein dürfte und ein ganz spontaner Pitstop-Gast, der Jan-Erik Sloten von Ring Police und dem Team Iron Force.
Servus.
Herzlich willkommen, Jan. Schön, dass du es dir so kurzfristig einrichten konntest. Wir hatten ja genau jetzt einen Tag Vorlauf für den Podcast heute. Ich habe dich gestern da so ein bisschen mit überfallen, weil ich gesagt habe, wir haben eh heute einen Termin. Du bist auf der Durchreise hier in Fulda bei uns. Und dann hat sich das so ganz kurzfristig ergeben. Also geil, dass du da bist. Herzlich willkommen. Ne?
Danke, danke.
Wir kennen uns ja schon ein bisschen länger, aber für die vielleicht nicht kennen, kann der dann vielleicht auch noch mal was dazu sagen. Du bist ja sehr aktiv bei YouTube. Jeder, der so ein bisschen auch in der Automotive-Lifestyle-Welt unterwegs ist, dürfte dich auch auf jeden Fall unter deinem Spitznamen Godehard kennen. Godehard or go home.
Genau.
Wie es jetzt letztens gelesen habe, was ich
deine Kreation,
sehr geil fand. Ja. Nicht, weil es meine Idee war, sondern weil du es dann genommen hast.
Ja, klar, ich habe es einfach kopiert.
Ja.
Was willst du was Neues erfinden, ne?
Nee, wenn du es gut lieber, kopieren kannst? Lieber gut kopiert als schlecht selber gemacht, ne? Genau. Sage ich immer. Ja. Ja, also von daher mega geil, dass das so kurz geklappt hat, aber stell dich doch mal unseren Hörern vor. Wer bist du? Was machst du alles so?
Ja, ich bin der Jan. Ich habe vor einigen Jahren mit einem Freund zusammen Ring Police gegründet. Ring Police war ursprünglich eigentlich nur eine wilde Idee, um Automotive Lifestyle eben zu leben und das auch irgendwie, sag ich mal, mit anderen Leuten gemeinsam zu erfahren. Das heißt, wir haben Events gemacht, wir haben schöne Autos vermittelt, hauptsächlich Oldtimer, hauptsächlich alte Porsche, weil ich aus dem Porsche-Lager komme. Ich bin bis 2010 hauptberuflich Autorennen gefahren und habe dann eben dieses Ringpolice-Thema ins Leben gerufen. Und ja, irgendwie ist dann aus dieser Idee ist dann irgendwie auf einmal ein Rennteam entstanden, auf einmal eine Kfz-Werkstatt entstanden und aus dem Vermitteln wurde auf einmal ein Handel. Und ja, dann hatten wir irgendwie innerhalb kürzester Zeit eine relativ große Firma und haben sehr, sehr schöne Sachen gemacht in der ganzen Zeit. Hatten dann die Idee, den Bereich Motorsport noch so ein bisschen auszuweiten und vor allen Dingen dem Fan wieder näher zu bringen. Ich musste immer so an die frühen 90er, späten 80er denken, wo man halt auch bei der DTM noch so richtig nah dran war und alles miterleben konnte. Mhm. Und wo du einfach gerne mit deinem Vater zusammen irgendwie da zu so einem Rennen gefahren bist. Mhm. Und die Zeiten sind ja irgendwie so ein bisschen vorbei oder waren vorbei. Und dann haben wir das Projekt Iron Force ins Leben gerufen und haben gesagt, pass auf, hier steht der Fan im Vordergrund. Wir machen alles für den Fan. Wir gucken, dass der Fan so nah wie möglich da rankommt. Und dass der einfach alles miterleben kann. Und ja, das machen wir jetzt im dritten Jahr. Es ist doch viel, viel schwerer als gedacht. Also der Fan hat Bock, der Fan will, der ist dabei und die unterstützen uns. Und wir haben eine mega geile Fanbase. Die Leute, die stehen da wirklich 100% hinter, kommen zu jedem Rennen. Und es macht wirklich sehr viel Spaß. Aber wir merken halt auch, dass der Motorsport an sich, die Veranstalter und so weiter, dass das alles sehr, sehr eingefahren ist und extrem schwer ist, da diese ganzen Ideen, die wir haben, umzusetzen, die Erlaubnis dafür zu bekommen oder vielleicht auch eben dem Veranstalter klarzumachen, so ey, hier, wenn wir was Geiles machen für die Fans, kommen mehr Leute. Also tu mir doch den Gefallen und gib mir die Fläche so und berechne nicht nochmal 40.000 Euro Standgebühr oder so. Und das ist ja, sehr, sehr schwieriges Unterfangen, extrem anstrengend. Raubt viel Zeit und ja.
Aber um da anzuschließen, die Frage zum Verständnis. Also es ist nicht Formel 1, es ist nicht DTM, aber es ist schon eine eigene Klasse, die ihr fahrt.
Ja, also wir starten in der GT Masters. Das ist die wahrscheinlich stärkste oder eine der stärksten GT3-Serien der Welt. Ist vom, ich sag mal, von der Challenge her auf jeden Fall tougher als beispielsweise die Formel 1. Also bei uns fahren die ersten 30 Starter in einer Sekunde. Mhm. Also heißt, wenn du 2 Zehntel zu langsam bist, dann stehst du irgendwie auf Platz, weiß nicht, 18 oder so.
Ja.
Und wenn du es anschaust in anderen Rennserien, ob es jetzt die Formel 1, die DTM oder was auch immer ist, da sind die Abstände schon deutlich größer. Hat natürlich auch mit dem Reglement zu tun. Bei uns gibt es die sogenannte BOP, die Balance of Performance, heißt die FIA, also der Dachverband, achtet darauf, dass die Autos mehr oder weniger gleich eingestuft sind, was natürlich ja, relativ schwierig ist. Und es gibt halt immer irgendeinen, der halt sozusagen die A-Karte gezogen hat, je nach Strecke. Ja. Ja, das ist immer so ein bisschen Roulette-Spiel, aber sehr interessant. Sehr krasse Serie, krasses Unterfangen, extrem teuer, auch das Ganze auf die Beine zu stellen und so weiter. Aber aus unserer Sicht lohnt sich das eben, weil wir da doch einen ziemlichen Ruck ausüben konnten in dieser ganzen Szene. Und auch andere Teams dazu bewegen konnten, halt umzudenken. Die haben auf einmal einen Instagram-Kanal und denken darüber nach, einen YouTube-Channel zu machen und so weiter und so fort. Einfach mit die Leute da sozusagen abgeholt werden können. Und wir haben das halt an den Medienzahlen ganz klassisch gesehen in den letzten 2 Jahren, was da passiert ist, seitdem wir in der GT Masters fahren. Und auch bei den anderen Teams und Fahrern, die auf einmal relativ viele Abonnenten bei Instagram haben und bei YouTube und so weiter und so fort. Und das ist einfach schön zu sehen, dass das funktioniert und dass das in die richtige Richtung geht, sage ich mal.
Aber das habe ich auch auf jeden Fall so wahrgenommen, dass mit eurem Start und mit der Initiative um Iron Force, also ich meine, Ring Police hat sowieso damals immer schon rausgestochen, aber da würde ich nämlich auch, bevor ich meine nächste Frage stelle, weil das weiß ich so richtig eigentlich bis heute nicht. Ich kann mich erinnern, mein ältester Bruder, der ist schon vor vielen Jahren mit seinem besten Kumpel so in dieser Amateurklasse mal bei Porsche so 1-2 Saisons mitgefahren. Und dann bin ich auch an 1-2 Wochenenden zu ihm mit dazugefahren. Und dann gab es ein Team, was extrem aus diesem ganzen Zirkus dort rausgestochen hat, wenn du dort so durchs Fahrerlager gelaufen bist. Und es war dann definitiv die Autos von Ring Police. Die sehen ja aus wie, keine Ahnung, in alten Beastie Boy-Videos, die alten Polizeiautos. Sie sind ja auch bewusst so schwarz-weiß wie die amerikanischen Polizeiautos mit einem riesengroßen Sheriff-Stern auf der Seite. Dann hattet ihr irgendwelche riesen Trucks. Ich weiß, wir waren dann auch auf jeden Fall abends noch da im Fahrerlager. Irgendwie alle haben sich irgendwie so zurückgezogen und haben wahrscheinlich gesagt, okay, ich gehe jetzt um 8:30 ins Bett, leg mich in die Koje, damit ich morgen dann halt auch unbedingt ganz fit am Steuer sitze. Und es gab so einen Truck, wo halt irgendwie, keine Ahnung, so die lauteste Musik und die krasseste Party rausgedonnert hat. Das war dann auf jeden Fall der Ring Police Truck. Ja, genau. Ihr seid ja schon so ein bisschen die Rockstars eigentlich in dem Genre. Also ihr stecht da ja raus. Und ich finde, das hat man jetzt auch bei Iron Force halt gesehen, weil diese Lautstärke, die ihr da erzeugt habt, hat man ja auch direkt gesehen bei den Fans. Also wenn jetzt bei den anderen Boxen so die Leute irgendwie vorbeigelaufen sind, waren ja bei euch dann hunderte Trauben, also Trauben von Menschen mit hunderten Leuten, die alle Autogramme von dir und Lukas und so weiter haben wollten, was schon auf jeden Fall, glaube ich, so eine kleine Kehrtwende so in dem Bereich jetzt bedeutet hat, wenn man mal so die letzten Jahre sich das angeguckt, was da so gegangen ist, ne, in den Klassen.
Ja, das war uns halt auch wichtig. Ne? Das war ja auch damals, als ich die Idee hatte oder wir die Idee hatten, das so zu machen, haben wir überlegt, okay, wer könnte der zweite Fahrer sein? Die Überlegung hat ungefähr 7 Minuten gedauert oder so, wenn überhaupt, weil ich halt gesagt habe, ja, da gibt es nur einen Lukas, ne? Lukas Lohr, mein Teamkollege. Weil der ist halt auch so ein Typ. Ne? Das ist so auch so ein Freak und dem ist auch egal, was die anderen sagen. So, ne? Er ist da sehr gerade und hat schon immer sein Ding gemacht. Und das war uns halt eben wichtig, ne? Weil die, ich sag mal, der Rennfahrer, der Rockstar sozusagen, der Typ, der irgendwie gleichzusetzen ist mit irgendeinem Astronauten oder so, die Zeiten sind halt vorbei. Ne? Das hat halt, mit James Hunt und Co. hat das irgendwann aufgehört. Und auf einmal hattest du dann da Polunder tragende Schwiegersöhne.
Maschinenbauingenieure.
So ungefähr, ne, noch nicht mal, ja. Aber ja. Du hattest da auf einmal dann so der Rennfahrer war einfach der so duckmäuserisch da unterwegs gewesen ist und immer darauf bedacht war, dass alles CI-konform und ultra korrekt ist. Mhm. Wo ich einfach gedacht habe, so scheiße, nein, Mann, du gehst da raus und riskierst quasi dein Leben und machst und tust und dann kannst du nicht auf der anderen Seite da irgendwie so, weiß ich nicht. Ja, also ich meine, guck dir die Formel 1 an, da gibt es so ein paar Freaks, ne? Ricciardo und Hamilton sind so meine Jungs, die ich geil finde, auch Verstappen Hülkenberg zum Beispiel, das sind einfach Typen, die machen den Mund auf. Und der Verstappen hat auch kein Problem, nach dem Rennen irgendwo hinzugehen, den zu schubsen und sagen so, Kollege, was war das für eine Scheißaktion da draußen? So, und genau so muss es sein. Ja, weil die Emotionen und alles, was da dran hängt, das muss halt irgendwie dabei sein. Weißt du? Weil ich meine, es will ja auch keiner irgendwie, keine Ahnung, einen Rockstar sehen, der nur stilles Wasser trinkt und um 8.30 Uhr im Bett liegt. Da will doch keiner sehen.
Aber ist das nicht auch was von den Verbänden quasi gewünscht wird, dass die Leute eben so sind? Dass sie Vorbilder und Stress aus dem Weg gehen und immer ordentlich und sonst was? Ja. Das sieht man ja auch in anderen...
Hinten vor jeder Kurve.
Genau, so quasi sinnbildlich, ja. Weil das siehst du ja auch in anderen Sportarten. Also keine Ahnung, in der NBA hat es irgendwann angefangen, dass es hieß, die dürfen nicht mehr rumlaufen, wie sie wollen, vorspielen, weil die, also kein Schmuck mehr und sonst was, weil das nach außen falsch wirkt.
Ja, also ich sag mal, die Verbände, also bei uns jetzt in dem Fall der DMSB, ich glaube, denen ist es noch relativ egal, aber die Hersteller... Okay, ja. Hersteller sind dann natürlich da auch, die wollen natürlich auch, dass alles gediegen ist und akkurat und so, was ich natürlich auch irgendwo verstehe. Und wenn du, ich sag mal, vertragstechnisch mit einem großen Hersteller verbunden bist, dann verstehe ich das auch und dann akzeptiere ich das auch. Aber du musst ja trotzdem irgendwie den Leuten so wenigstens so eine gewisse eigene Linie geben. Ja. Ne? Ich meine, dass alle Teamkleidung tragen und so weiter, das ist wichtig, weil da sind die Sponsoren drauf und die Sponsoren machen alles möglich. Heißt, hast du keinen Sponsor, dreht sich kein Rad. Ne? Und das ist auch nicht so wie beim Fußball, so, ah ja gut, dann ist der jetzt weg, kommt der Nächste, egal. Ja. Ja? Sondern das ist halt echt schwer und es gibt halt Teams, die können von heute auf morgen nicht mehr fahren, weil die Sponsoren einfach sagen, ah nee, Abgasskandal oder irgendwas anderes oder hoppala, wir haben da ein neues Gebäude gebaut, haben uns irgendwie verzettelt oder so, ja. Können wir jetzt nicht mehr machen. Dann stehst du da. Aber das Problem, was ich halt sehe mit dieser Entwicklung, ist, dass auf der anderen Seite der Fan komplett vernachlässigt wurde, weil nicht nur das Auftreten der Fahrer, Mechaniker, Ingenieure da irgendwie, sag ich mal, beschnitten wurde, beziehungsweise bestimmt wurde, ne? Ist halt auf der anderen Seite auch dieses Fan-Ding komplett weggekippt, weil das viele Rennserien, da wird einfach nur noch das gemacht, was der Hersteller will. Ja, und die versuchen zwar mittlerweile jetzt auch wieder auf den Fan zuzugehen, weil sie gemerkt haben, okay, das ist zwar alles toll, wenn hier alles irgendwie ganz akkurat und CI-konform alles am Start ist, aber irgendwie sind jetzt die Tribünen leer. Schade, da müssen wir mal gucken. Da haben wir irgendwie wohl was vergessen. So, und dieser Umbruch findet gerade statt, aber das dauert halt alles sehr, sehr, sehr lange. Und es gibt halt auch ein paar gute Fahrer, die nehmen es sich einfach raus. Wie so ein Hamilton beispielsweise, der da den Jungs, glaube ich, schon ordentlich auf der Nase rumtanzt und die halt einfach sagen, okay, was soll man machen? Der Typ liefert ab,
ja.
Da kannst du dich auf den Kopf stellen. Ja, der ist ja gerade noch mit Rihanna auf Honolulu, macht da weiß ich was. Und kommt zwei Tage später wieder und gewinnt das Ding. Was willst du da sagen?
Ja.
Da kannst du nichts sagen. So, und wenn der halt sagt, so pass mal auf, Alter, ich baue jetzt hier meine eigene Cap, da ist ein Benz-Stern drauf, ja okay, aber ansonsten, die ist halt irgendwie pink und bitte geh mir nicht auf den Sack. Dann finde ich persönlich das einfach ziemlich cool und der Fan eben auch.
Aber war Rihanna nicht gerade noch mit einem saudischen Milliardär zusammen? Oder ist sie jetzt mit Lewis Hamilton zusammen?
Ja, das Lewis Hamilton-Thema ist, glaube ich, schon vorbei. Das ist irgendwie schon wieder 2 Jahre
her. Gehabt, oder?
Ich glaube schon, ja.
Alle.
Ja, gut unterwegs,
ja. Also auf jeden Fall das Pflichtenbuch abgearbeitet.
Das
Poesiealbum ist voll.
Poesiealbum ist bestimmt voll, ja.
Aber bei dem Thema hätte ich noch eine Frage. Also ihr seid quasi nicht herstellergebunden in der Klasse.
Ja und nein. Also wir fahren ja auf Porsche und Porsche unterstützt uns schon. Und die Meinung von Porsche ist uns natürlich auch nicht egal. Und alles, was das Technische angeht und so weiter, ja, wenn die sagen, pass mal auf hier, die Radträger darfst du 30 Stunden fahren, dann fliegen die bei 29,9 raus, weil da halten wir uns schon 100% dran, ja. Wenn die jetzt sagen würden, pass mal auf, du darfst zu dem Auto nicht mehr Kofferschrubber oder Besen oder Haufen oder was auch immer, Trümmer, Geschwür oder weiß ich, was uns da so einfällt, je nachdem, wie gut wir gerade auf das Auto zu sprechen sind, sagen, das ist ein Porsche 911, dann würden wir halt sagen, ja, klar ist ein Porsche 911, finden wir auch geil, aber können wir so leider nicht verpacken. Weil wenn wir gerade einen Hals haben, weil wir zu blöd waren, das Ding richtig abzustimmen oder von mir aus, weil wir zu blöd waren, das Ding irgendwie artgerecht zu bewegen, dann kann das halt auch schon mal sein, dass das ein Haufen ist oder ein Schrubber oder ein Koffer oder was auch immer.
Also grundsätzlich liegt es an euch und nicht an der Marke Porsche, wenn was ist.
Ich sag mal so, wenn du siehst, da ist ein Porsche Vierter geworden und du wirst 18., dann weißt du auf jeden Fall, dass es grundsätzlich geht.
Ja.
So, und ich denke, die Hersteller, die diese Autos zur Verfügung stellen, beziehungsweise die Autos anbieten, bauen, entwickeln, die wissen alle, was sie tun. Und ich halte es für ziemlich bescheuert und schwierig zu sagen, okay, es liegt jetzt an Porsche, an BMW, an Mercedes oder an wem auch immer, weil wir das Rennen nicht gewonnen haben.
Ja.
Das wird mit Sicherheit nicht so sein.
Ein Satz bleibt mir da für immer in Erinnerung. Den hast du mir in einem von deinen Videos gesagt, von deinem sehr, sehr erfolgreichen YouTube- und Instagram-Kanal. Da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Ich glaube, da hast du wortwörtlich mal gesagt, da bin ich mit dem Koffer in die Planke geplackt.
Ja, eingehämmert, glaube ich, habe ich gesagt.
Mit dem Koffer in die Planke.
Ja, das war letztes Jahr beim zweiten VLN-Rennen auf der Nordschleife. Da habe ich da gepusht wie ein Wilder und komme in der zweiten Runde durch die Fuchsröhre und da lag auf einmal Schnee.
Mhm. Ich finde, wenn du das siehst, ne, und wenn du das überlegst, und das ist immer so für mich so der Punkt, warum ich so ultra krassen Respekt vor Jungs, die Motorsport machen. Ich könnte das nie, weil ich immer Schiss hätte, dass ich irgendwas kaputt mache, weil die Kosten, über die ihr dann da sprecht, ne, wenn da dann so komplett, du sagst das ja auch mal, dann ist hier die komplette Carbonara-Front mir da um die Ohren geflogen. Das ist ja nicht normales Zeug. Also ich meine, jeder, der irgendwie, keine Ahnung, sich mal einen Carbon-Mountainbike gekauft hat oder irgendwas anderes aus Carbon, weiß ja ungefähr, also die Materialien kosten. Und bei euch sind das ja nochmal alles dann Sonderanfertigungen, die dann irgendwie so Firmen wie Porsche und andere Firmen anfertigen. Da geht's ja dann auch immer gleich so richtig in die Vollen. Ich könnte mich deswegen nie an so ein Steuer dran setzen, weil ich hätte Schiss, ich Kratzer, weißt du, nur am Bordstein oder so, wo du direkt wüsstest, 5.000 € Schaden oder was weiß ich da gerade. Das ist halt echt krass. Und ihr, ja, wenn man dann da so folgt und dann da auch echt krasse Unfälle passieren, ist wahrscheinlich dann auch so ein Erfahrungsding, aber dann ganz entspannt, ja, das und das ist passiert, jetzt müssen wir hier die ganze Nacht durchschrauben, das ganze Ding muss frisch gemacht werden, sonst was. Das ist schon heftig, ne?
Ja, also das ist schon heftig, vor allen Dingen jetzt in meinem Fall, weil wenn du Teamchef bist und Fahrer, dann ist es schon irgendwie so ein bisschen, ne? Weil du halt nicht nur wie so ein Fahrer, der da drin sitzt und sagst, okay, das ist jetzt teuer, sondern du hast halt eine Berührung und weißt halt einfach, okay, das Teil kostet 15.000 €, ne? Weil du weißt es halt ganz genau, weil du es gerade erst letzte Woche bezahlt hast, den Scheiß. Das ist schon nicht einfach, aber ich muss halt sagen, dass so ein gewisser, also in einer gewissen Art und Weise bin ich dann doch wahrscheinlich irgendwie geistesgestört oder so. Und sobald ich den Helm aufziehe, ist das einfach weg.
Vergessen.
Ja. Und dann, wenn du dann irgendwo im Fight bist, dann hast du halt auch kein Problem, einem bei 300 mal kurz hinten anzuklopfen, so, Kollege, jetzt seh zu oder mach dich vom Acker. Weil du bist dann in deiner Welt, in deinem Tunnel und dann, ja, und auch im Regen oder so, ja, gerade auf der Nordschleife. Da gibt es dann so Phasen, weil der Asphalt auch teilweise sehr uneben ist und so. Ja, dann hast du halt mal bei 2,75 Aquaplaning. Ja, das ist dann halt so in der Nacht irgendwie bei Nebel und du siehst eh nicht, wo lang geht.
Ja, das kennt ja jeder
von uns. Du machst halt einfach.
Wenn der Simon hier zwischen Frankfurt und Fulda hin und her fährt,
mach ich nichts anderes.
Dann ist es ja eigentlich genau das Gleiche.
Ja. Oder wenn du so Momente hast, wo du so ganz kurz, bevor du den Koffer halt so richtig einhämmerst, es irgendwie doch noch geregelt bekommen hast und fährst halt einfach weiter und dann stehst du nachher da und guckst ja mit den Ingenieuren und mit dem Teamkollegen das Video an. Denkst du, oh fuck, okay. Ah gut.
War knapp.
Dann war knapp. Der Kamsche Kreis war kurz nicht mehr da und jetzt hat er mich dann doch noch gerettet.
Ja.
Ich habe noch, bevor ich die Frage nämlich vergesse, Simon, wir haben nämlich einfach drüber gesprochen und ich weiß es echt nicht, woher kommt denn eigentlich der Name Ringpolis?
Das ist eine gute Frage.
Wir kennen uns jetzt echt schon ein paar Härchen.
Ja.
Und ich habe mich das mehrmals schon gefragt und wir hatten noch nie die Möglichkeit dafür. Aber jetzt habe ich dich ja hier in den Fittichen. Du kannst gerade nicht weg.
Ja.
Tür ist abgeschlossen. Woher kommt eigentlich der Name Ringpolis?
Ja, es ist irgendwie bescheuert gewesen, ich weiß nicht. Also ich habe nach der Rennerei irgendwann gesagt, okay, du musst ja irgendwas machen. Du kannst ja nichts. Du kannst ja eigentlich nur im Kreis fahren. Und sonst kannst du ja eigentlich nichts. So, und dann habe ich irgendwie gesagt, okay, gut, so Events wären ja ganz geil. Und am liebsten halt auf der Nordschleife, weil das ist meine Lieblingsstrecke, da kenne ich mich aus, da macht mir keiner was vor, da weiß ich, wie es funktioniert. Und ich weiß halt, dass sehr viele Leute auch Spaß an der Nordschleife haben. Und dann habe ich halt gesagt, na gut, dann lässt du dir jetzt irgendwas einfallen. So, und dann hatte ich damals einen E92 M3 und der stand da so vor mir, war kurz vor Karneval. Und dann habe ich gedacht, irgendwas musst du dir einfallen lassen. Und dann habe ich mir so gedacht, naja, so ein Führungsfahrzeug, ne, ist ja im Prinzip bei so einem Event nichts anderes als die Cops, die auf die Autobahn fahren, die ganze Meute zusammenbremsen, weil mein Vater sein Hollandrad irgendwie auf der Autobahn verloren hat, das jetzt da rumliegt und die müssen das halt wegräumen. Ne, so. Mhm. Und dann dieses ganze Thema und dann habe ich mir gedacht, okay, und die muss ja auch irgendwie aufpassen, dass deine Schäfchen da keinen Mist machen und dass sie sich an die Flaggensignale halten und so weiter. Also bist ja Polizist, eigentlich bist ja ein Cop. So, und so kam dann irgendwie auf einmal Ring Police. Ich habe gedacht, boah, wie bescheuert. Dann habe ich das gegoogelt und dann wurden mir halt irgendwie tausende verschiedene so Polizeiringe von irgendwelchen amerikanischen State Troopers und was weiß ich was alles angezeigt und irgendwelche Klamotten. Und dann bin ich zu einem befreundeten Grafiker gefahren. Ich sage, pass mal auf, ich brauche hier ein Logo. Ne? So ein Sheriff-Stern und da muss oben muss da Ring Police und unten muss Team drin stehen und überhaupt. Und hatte da meine genauen Vorstellungen, hat er mir da zusammengefrickelt. Da bin ich zu meinem Folierer gefahren, sag, pass auf, hier die Karre matt schwarz, Türen weiß, Haube weiß, Heckdeckel weiß, so und so, Logo drauf, Schriftzug drauf, Abfahrt. So, und dann hatte ich mein Ringpolice-Auto und alle haben gesagt, so, jetzt hat der Typ einen kompletten Vollschaden. Und dann kam mein Freund Dirk und sagte so, Alter, das ist geil, da müssen wir viel mehr draus machen und da müssen wir jetzt Attacke machen. Und so, ich so, ach, ich weiß nicht, meinst du wirklich? Und ja, zack, bumm, 2 Monate später hatten wir auf einmal eine GmbH und dann ging's los. Und dann haben wir irgendwie 2012 waren wir, glaube ich, mit die Ersten oder die Ersten, ich weiß nicht, die haben so Baseball-Caps hatten mit dem Stern drauf und haben dann irgendwie einen YouTube-Channel damals schon registriert. Ich glaube, wir haben irgendwie 2013 den YouTube-Channel gemacht, den ich dann auch eigentlich nicht benutzt habe, sondern haben wir nur so Image-Videos und so, weil dieses ganze Thema YouTube, so wie es jetzt ist und so wie ich es jetzt auch mache, das hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Ne? Ich hatte nie auf dem Schirm, irgendwie vor der Kamera einen zu erzählen, was ich den ganzen Tag mache, weil ich mir gedacht habe, will das wissen.
Was ja damals auch noch gar nicht Thema war.
Nee,
also,
aber
wie viele Leute hat damals YouTube geguckt, ja, um sowas zu sehen?
Genau, aber hier mein Kollege...
Katzenvideos. Ja. Katzenvideos ging immer schon. Ja, 2013 ausschließlich reserviert für Katzenvideos.
Und Content
und genau.
Und Fails. Fails gab es damals auch schon.
Fails. PewDiePlays.
Ja. Genau.
Am besten. Simon war damals noch PewDieBlogger, bevor er sich bei uns beworben hat. Simis PewDiePlays.
Jetzt kennen alle meine Story.
Jetzt kennen alle die Story vom Simon.
Finde ich gut. Finde ich sehr gut. Ja, das war wirklich so. Ne? Ich habe einmal ein Video gesehen, das hat sich auch quasi festgebrannt. So auch direkt beim Thema, so ein Mäuschen mit so einem Lockenstab. Dann hat sich erstmal komplett die kompletten Haare weggeflext mit dem Teil und saß dann da. Sensationell.
Ich habe einen meiner besten Freunde und jedes Mal, entweder abwechselnd, entweder schickt er mir den Link oder ich schicke ihm den Link von Failblog, die machen ja auch auf allen Videoplattformen, wo sich halt einfach irgendwelche Leute kreppeln oder auf die Fresse legen. Das machen wir schon jahrelang und jedes Mal kriege ich halt Heulkrämpfe, wenn sich da halt so manche Leute irgendwie, keine Ahnung, so einfach so, die Evolution wahrscheinlich irgendwann aussortiert, so aus dem natürlichen Prinzip heraus. Ja, wie kommen wir jetzt wieder zurück zum Thema? Okay. Aber du hattest doch gerade noch eine Frage, Simon, ja. an Jan.
Und zwar, wenn du sagst, du könntest das nicht machen, weil du an die Kosten denkst.
Ja, Kosten.
Ja, Kosten, das ist wichtig im Schwäbischen. Wenn, also es gibt ein Video von Porsche, wo die auf der Nordschleife mit diesem, ich glaube, Hybrid ist, diese absolute Topzeit fahren. Mhm.
919 Evo.
Ja, 919 genau.
Evo,
ja. Und dieses Video, wenn man sich das mal anguckt, also ich empfehle es jedem, diese Cockpit-Sicht, wie schnell der da eigentlich über die Strecke heizt.
Wenn du selber schon mal die Nordschleife gefahren bist, entweder selber oder mit einer Taxifahrt, und weißt, wie schnell du da, weiß ich nicht, so eine Schwedenkreuz oder sonst was, so manche Stellen, wo du halt dir denkst, okay, das Video ist doch jetzt irgendwie, das ist doch jetzt irgendwie auf Fast Forward oder Alter.
Also da, und da frage ich mich, das wäre für mich ein viel krasserer Aspekt als Geld. Wie kann man sich in so eine Schüssel reinsetzen? Also ohne
einfach. Tür auf und dann schwingst du dich da rein. Und dann
feste Antwort, ja.
Ja, dann geht's los.
Bis du den Koffer dann irgendwo in die Planke plackst.
Genau.
Aber ich meine, allein Reaktionszeiten oder sonst was. Ich meine, man muss sich einfach mal das Video angucken, dass man versteht, was da eigentlich abgeht.
Es ist echt.
Also ich sag mal, die meisten von uns, unter anderem auch Timo, wir haben halt mit 5, 6 Jahren angefangen, Go-Kart-Rennen zu fahren. Mhm. Und dann lernst du das mehr oder weniger von klein auf. Und die Kunst ist, die Strecke zu lesen, das Auto zu verstehen und überhaupt zu wissen, was macht das Auto gerade überhaupt. Ne? Weil die meisten sagen ja, okay, ich drehe hier um und dann mache ich ein bisschen so und dann fährt das irgendwie. Und keiner weiß eigentlich, was so richtig da passiert. Und wie verhält sich ein Auto? Was verändert sich, wenn du nur vom Gas gehst? Dann verändert sich so viel in dem Auto, ja, dadurch, dass sich einfach die Kräfte verändern. Und wenn du diese ganzen Sachen verstehst, dann glaube ich, ist das einfach ein anderes Thema. Und was halt auch immer wichtig ist, ist das, wie guckst du, wo guckst du hin? Mhm. Ja, und diese Sachen, die lernst du halt über die Zeit. Und gerade wenn du jung bist, hast du keinen Respekt vor nichts. Mich haben sie damals auf die Nordschleife geschickt irgendwie. Da bin ich ein bisschen mit so einem Civic Type R da rumgerutscht. Und danach hieß es, also guck mal hier, 996 RSR, 600 PS, Heckantrieb, handgeschaltet, kein ABS, kein nix. Gute Fahrt, viel Spaß. Du hast so eine Runde Grand Prix-Kurs, um dich dran zu gewöhnen. Und dann müssen wir aber auf die Nordschleife, weil wir haben keine Zeit. So, und dann bist du irgendwie 19 oder so und sagst, ja, okay, cool, kein Problem.
Klar.
Und dann,
wenn's einer kann, dann ich.
So ungefähr, ja. Und so entwickelt sich das Ganze. Und dann hast du ja irgendwie, sag ich mal, auch gerade wenn du so die Erfahrung mit den etwas älteren Autos gemacht hast, dann bist du da einfach in deinem Element. Ne? Das ist irgendwie genauso wahrscheinlich, wenn du einen Maler holst und sagst, Alter, hier streich mir mal die Wand, wo du sagst, boah, scheiße, das gibt doch nie was. Und der nach 2 Stunden kommt so, jo, ist fertig. Und du stehst davon und denkst so, boah, krass.
Also ne, du sagst damit indirekt, wenn der Simon auf seinem alten Mini und ich auf meinem alten Käfer jetzt noch am Trainieren sind, für uns gibt es noch Hoffnung, richtig große Stars am Motorsporthimmel zu werden.
Nein.
Schade.
Also das ist tatsächlich so extrem, dass auch, ich bin jetzt 35, und wenn du mich jetzt in ein Formel-1-Auto setzen würdest, das wird wahrscheinlich rein physisch nicht mehr funktionieren, weil meine Augen sich da nicht mehr dran gewöhnen können.
Mhm. Und nicht mehr dran gewöhnen an die Geschwindigkeit?
Genau, an die Geschwindigkeit und diese, ich sag mal, wenn du jetzt irgendwie so eine Kurvenkombination hast, die irgendwie mit einem Formel-1-Auto fast voll geht, oder auch die Kurvengeschwindigkeiten an sich, das ist schon, glaube ich, nicht ohne. Ne?
Da gibt es auch ein Video,
wenn
von
da nicht top trainiert bist.
Top Gear-Jungs von dem Richard Hammond, der dann auch irgendwie mal die Ehre bekommen sollte, sich in so einen Formel-1-Flitzer reinzusetzen, und der hat es nicht aus der Box rausgepackt. Der hat das Ding gar nicht eingekuppelt bekommen. Ne? Also er war ja der Einzige von den Ex-Top Gear oder jetzt Grand Tour-Jungs, der überhaupt in so ein Ding reingepasst hat. Und der macht sein Leben lang nur was mit Autos und ist noch nicht mal mit dem Ich glaube, das war irgendein Franzose, Peugeot. Peugeot hat auch, welche französische
Renault?
Marken?
Renault.
Renault. Ja. Der kam noch nicht mal aus der Box raus. Ne? Die haben dann irgendwann es abgegeben und dann kam da der Typ an und hat auch irgendwie abgewunken und hat gesagt, hier, bevor du jetzt das Getriebe hier für eine sechsstellige Summe Himmels raussetzt, hier. Das war's.
Ja, also das ist, das ist klar. Also das würden wir oder ich dann schon hinkriegen, da auch mitzufahren und so weiter, aber
du würdest halt die letzten
Zehntel, die vielleicht auch die letzten zwei Sekunden würdest du einfach nicht packen, weil das ist einfach und wie gesagt, auch das Fitness-Level spielt halt eine Rolle, ne? Weil du musst wirklich topfit sein und sag mal, wenn du Formel 1 fährst oder so oder auch DTM fährst oder auch bei uns jetzt in der GT3 Klasse, da musst du schon topfit sein und umso weiter du nach oben krabbelst, was jetzt die Geschwindigkeiten angeht, Formel 1 zum Beispiel, musst du halt einfach noch fitter sein, weil du einfach die ganzen Themen, die auf dich einwirken, auch verarbeiten musst, ne? Dementsprechend.
Weil quasi fast schon wie bei Chatpiloten oder sowas.
Ja. Ja, also ist wahrscheinlich sogar noch eine Ecke schlimmer.
G-Kräfte und das
genau,
ist.
Genau, weil der Jetpilot, der hat ja, der darf nur so und so viel fliegen und der darf nur das und darf nur das. Und wenn er zweimal einen Fallschirm benutzt hat, dann darf er gar nicht mehr fliegen und so. Das gibt's ja bei uns alles nicht. Ne? Mhm. Also wenn du mal anguckst, hier mein Teamkollege, der heißt nicht ohne Grund mit Spitznamen Lux, ja, weil er so viel Leben hat wie ein Lux beziehungsweise wie eine Katze. Der hat schon Unfälle gehabt. Da ist, glaube ich, wenn du da bei so einem Kampfjet da mal den Hebel ziehst und im Fallschirm rausgehst oder mit dem Schleudersitz. Ich glaube nicht, dass das ein großer Unterschied ist.
Ja gut, aber das mit dem Fitness-Thema wäre jetzt ja wiederum für Simon und mich kein Problem. Also daran würde ich jetzt nicht sagen, dass es bei uns scheitern würde.
Ja, stimmt, aber deine Augen würden die krasse Geschwindigkeit also, nicht mehr verarbeiten können.
Wenn du mir einfach
können,
so einen Tannenbaumtrichter oben auf das Formel-1-Auto draufstellst und dann rein, einfach ja? mit so 3 Kilo Melkfett aus dem 5. Stock schieße ich die auch in so ein Ding rein.
Ja,
aber
wir mal ausprobieren.
Aber das finde ich auch interessant, wenn man jetzt so eine Runde von diesem Evo Porsche anguckt, wo geht es noch hin? Also wie weit kann ein Mensch denn noch schneller fahren?
Also ich glaube, ich habe mir das Video bestimmt, ich weiß nicht, 6 oder 7 Mal angeguckt und ich glaube für die Nordschleife, auch wenn du dir das Interview vom Timo dann anguckst, wo er nochmal beschreibt, wie lange die auch dafür gebraucht haben, bis sie die Kondition oder die Bedingungen irgendwie und auch mit dem Elektroboost aus den gewissen Bereichen, wo du ja eigentlich normalerweise sagst, okay, du hast jetzt vorne einen Verbrennungsmotor, ich muss jetzt erst auf meinen Drehmoment kommen oder so, wo du siehst, wie das Ding ja durch den Zusatzmotor rauskatapultiert wird. Also mir fehlt die Fantasie, mir vorzustellen, dass es da noch irgendwas leistungstechnisch, aerodynamisch und von allen anderen Faktoren, die du ja wahrscheinlich im Schlaf aufzählen kannst, Jan, dass es da noch irgendwas geben soll, was da nochmal so ein richtiges Punt drauflegt.
Also ich glaube, dass die mit einem Sicherheitspolster sogar gefahren sind. Also ich glaube nicht, dass sie alles rausgeholt haben. Weil da auch der Respekt vor der Strecke und den Gegebenheiten so hoch ist, dass die, glaube ich, schon da auch noch ein kleines Backup hatten.
Und wahrscheinlich auch der Imageverlust. Das heißt, wenn wirklich bei diesen Versuchen jetzt dann wirklich dort so medial einer wirklich ums Leben gekommen wäre, dann ist es ja für die Marke wahrscheinlich auch ein riesengroßer Image-Schaden einfach, ja, den sie
dann
erleiden.
Und das ist, glaube ich, auch mit ein Grund, warum sie einen Timo Bernhard dafür eingesetzt haben, weil sie einfach wissen, dass der sehr straight und akkurat arbeitet und dass, wenn du dem sagst, so pass mal auf, Kollege, da und da bitte lupfen, weil, dann sagt er okay und macht. Mhm. Ne? Und es gibt bestimmt andere Piloten, die dann sagen, ja, pfeif drauf, ich will einfach die geilste Zeit da stehen haben, der Rest interessiert mich nicht. Ne? Weil die haben ja im Prinzip für dieses Projekt immer verschiedene Fahrer eingesetzt. Der Neil Gianni ist ja mit dem Auto ins Spa gefahren
und hat da einen Bahnrekord aufgestellt und so.
Und die haben dann so für ihre ganzen Spots da schon die richtigen Leute rausgesucht. Und ich meine, Thema Nordschleife, ich kenne viele Profifahrer, Top-Piloten, mehrfache Champions in allen möglichen Serien, Ex-Formel-1-Fahrer, DTM-Champions, alles Mögliche. Die sagen, ich fahre nicht mehr auf der Nordschleife.
Aber es gibt ja auch viele, die rund die Rundkurs fahren, die sagen, sie würden sich nie in ein Rallye-Auto reinsetzen, weil ihnen das zu gefährlich wäre.
Ja klar, es gibt auch viele Rallye-Fahrer, die sagen, ich setze mich nicht in so ein GT-Auto, weil mir das viel zu gefährlich ist. Das ist halt, keine Ahnung, das ist halt irgendwie, ja, ich glaube, wenn du weißt, was du machst, dann kannst du das für dich irgendwie einordnen, einschätzen und dann kannst du für dich abwägen, ob das cool ist oder nicht und dann machst du das. Wenn du aber diese Ungewisse hast, diese Ungewissheit, was passiert da jetzt, was funktioniert da jetzt oder funktioniert nicht, dann bist du einfach raus, weil man sieht ja auch, dass wenn du mal Fahrer so durchtauschst, ja, also nimmst du irgendwie einen Rallye-Fahrer, der fährt dann mal ein Rundstreckenauto und umgekehrt und so, klar, die sind alle nicht schlecht, aber die gewinnen die Dinger halt auch nicht, ne? Also außer es gab mal, was war das denn, wie heißt der denn nochmal, Neuville heißt der, glaube ich, Hyundai Werksfahrer, Rallye-Pilot. Den haben sie am Nürburgring einen Rennen TCR irgendwas fahren lassen. Der hat das Ding gewonnen. Und du hast schon gesehen, beim Reifenwarmfahren, das ist ein Fronttriebler, das Auto, beim Reifenwarmfahren wusstest du schon, okay, der Typ, der weiß mal richtig, was er macht. Ne? Das war schon, wie der den Koffer da von links nach rechts geschmissen hat. Das war schon geil zu sehen. So, aber wenn du den jetzt in GT Masters Auto setzt, bei uns in die Rennserie, das Ding wird er auf gar keinen Fall gewinnen. Ne? Weil da ist dann wieder alles super special und anders. Und auch die Jungs hier, ob das ein Kubica war oder ein Raikön, die dann ihre Rallye-Ausflüge da hatten, das war gut, was die da abgeliefert haben. Mhm. Die hätten, glaube ich, keine Rallye-WM gewonnen. Mhm. Oder ein Schumi, Michael Schumacher, der ja ein begnadeter Motorradfahrer war. Ja. Klar hat der Rennen gewonnen auf dem Moped und der war richtig gut, aber der wird wahrscheinlich keine MotoGP-Rennen gewinnen. Genauso wie der Rossi gut mit dem Formel-1-Auto umgehen kann und das echt gut macht.
Gar keine Frage.
Aber der wird halt keinen Grand Prix gewinnen.
Mhm. Ja, das sind halt schon auf jeden Fall... Das Wort, wir waren ja gestern noch was essen gewesen, alles kranke Schweine auf jeden Fall. Und die auch. Ich glaube, es ist nicht die Grundbedingung mit dem rostigen Nagel, der dir im Kopf klemmt, aber es erleichtert auf jeden Fall einiges. Also Simon und ich gehen auf jeden Fall heute aus der Aufnahme raus und werden das jetzt nochmal ganz genau im Detail eruieren, welche Strategie wir jetzt
was
zum Einstieg
brauchen. Was uns noch fehlt,
also vielleicht drehen wir jetzt dann gleich nochmal draußen ein paar Ründchen mit dir. Aber apropos Ründchen, lass uns doch mal so eine Runde in die Entwicklung des Lifestyles, weil ihr habt das ja auch eine Zeit lang mal bei euch, hatte ich es immer mal gelesen, wirklich so Automotive Lifestyle. Und ihr macht da ja auch viel, tut viel für die Erlebnisse der Fans. Aber was ich ziemlich geil finde bei den Aktivitäten und Maßnahmen, auch wenn man jetzt nicht die Zeit hat, irgendwie bei den verschiedenen Rennen in ganz Europa mit dabei zu sein, ihr nehmt ja letztendlich die Fans und die Follower auf eine Art Reise mit. Du machst einen YouTube-Channel, du bist bei Instagram sehr bekannt unter deinem Synonym Godehard. Ja. Godehard ist, glaube ich, so dein Düsseldorfer alter Ego vom Kö, das dann Toilettenpapier bei Louis Vuitton kaufen geht.
Louis Vuitton, ja. Ich glaube, ich habe auch Hausverbot jetzt in dem Laden.
Zu viele Videos da gedreht? Oder,
ja,
oder
eigentlich was? Nur eins, aber so richtig lustig fand ich ja, glaube ich, nicht. Weil ich habe vorher,
der Sternenhimmel bei Brabus, den fand ich auch richtig gut.
Der war auch gut, ja. Aber diese Aktion, ich hatte so eine G-Klasse, so ein 4x4 hoch 2. Ja. Und der war halt komplett verdreckt, weil wir einen Tag vorher bei so einem Bauern über den Acker geballert sind. Dann bin ich mit dem Schrubber auf die Kö bei Louis Vuitton geparkt und habe vorher jemanden da reingeschickt mit einer großen Einkaufstasche, wo halt so ein großes Paket Klopapier drin war. Und dann habe ich dann gesagt, ich muss noch eben Toilettenpapier kaufen, in den Louis Vuitton-Laden rein, dem das Klopapier aus der Tasche genommen und wieder rausgelaufen. Und in dem Video kommt es gut rüber und war auch witzig und so weiter. Aber die Louis Vuitton-Leute, die fanden das irgendwie nicht so geil, glaube ich.
Komisch. Ja gut, aber andererseits, wir haben ja schon auch ein paar von unseren Brands, die uns seit Jahren begleiten, haben ja schon irgendwelche Backsteine oder irgendwelche anderen Sachen verkauft. Und ich glaube, wenn du davon ein paar einschlägigen Brands ein Label machen würdest für High-End-Toilettenpapier, das würde sogar auch funktionieren.
Du brauchst, also ich sag dir 100%, so ein Vierer-Paketchen Louis Vuitton Klopapierrollen. Da kannst du 150 Euro dran schreiben und die Irren kaufen das. Ja. 100%.
Ja. Und wahrscheinlich kannst du es nachher. Nur um es hinzustellen. Bitte nicht benutzen, aber hinstellen.
Roberto Casini.
Nachher bei Kleckt oder.
Machst du irgendeine Serie bei RTL 2 drauf?
Also kannst du das kann schon in so einem alten 190er-Benz hinten. Auf die Huderblöge.
Ich würde es genau. Vor allen Dingen, ich würde es einfach original auch aufs Klo hängen, wenn du gestern hast oder so, weißt du, das ist hier.
Flex.
Für deinen Arsch nur das Beste.
Ja, aber wie ist denn da so dann, also was ist für dich aktuell der wichtigste Kanal? Ist es YouTube oder ist es Instagram?
Schwierig zu sagen.
Oder MySpace.
Ja, MySpace ist gut.
Oder StudiVZ. Deine Extreme-Police-Gruppe auf StudiVZ.
Ja, ich war bei StudiVZ war ich in tollen Gruppen.
Ich
Flexen,
die besten Gruppen.
Flexen für den Flexen für den Weltfrieden. das kann ich jetzt nicht sagen.
Warst du nicht auch in der Gruppe, warum brauche ich bei einem Hellseher einen Termin?
Nee. Nee, da war ich nicht dran.
Ich hatte nur eine Gruppe mit meinem besten Kumpel, die hieß Movies You Have to See Before You Die. Wir waren die einzigen beiden in dieser Gruppe, die sich immer
ja gut,
was zugeschickt
mit Filmen haben. Ausgetauscht haben, wo wir geschrieben haben, okay, das ist unsere finale Liste. Das ist die Liste, die wir bis zum Ende unseres Lebens an Filmen geguckt müssen. Jetzt müssten wir... Aber StudiVZ ist abgeschaltet, gibt's gar nicht
mehr. Nee, gibt's noch.
Gibt's noch?
Ich glaube, das ist noch online. Okay.
Ja, da muss ich mir nochmal an meinen ICQ-Account Zugangsdaten schicken lassen.
Es lohnt sich. Ich habe das nämlich vor. Wann habe ich das gemacht? Letztes Jahr oder sowas.
Verarscht mich.
Nee.
StudiVZ?
Genauso, genau.
Noch?
Ja.
Echt jetzt?
Ja. Ja. Die Accounts gibt's noch. Ich habe da vor kurzem erst reingeguckt. Das Problem ist nur, wenn du dann zum Beispiel so alte Nachrichten lesen willst oder sowas, dann steht halt nur Nutzer. Also die Leute, die sich halt wirklich abgemeldet haben, das kannst du nicht mehr nachvollziehen, mit wem du damals so einen Scheiß geschrieben hast.
Ich gucke auf jeden Fall nachher nochmal nach, ob ich irgendwie StudiVZ... Okay, also wir waren da drin. Was ist der wichtigste Kanal für StudiVZ, MySpace, Instagram oder YouTube?
Wahrscheinlich Facebook.
Der hat ja eh alles, Facebook.
Genau. Also... Schwer einzunorden. Das Thema YouTube ist halt brutal aufwendig, auch kostspielig. Und die Zeiten, dass du mit YouTube irgendwie ein total tolles Geld verdienen kannst, die sind halt auch vorbei. Heißt, du kannst da nur, ich sag mal, wenigstens die Kosten, die du hast, wieder reinholen durch Kooperationspartner, ne? Um da eben die Leute abzuholen und vielleicht auf irgendein Produkt oder auf irgendein Thema aufmerksam zu machen. Weil die Leute, ich meine, die sind ja auch verwöhnt. Ne? Mhm. Du kannst ja heute nicht mehr irgendwie mit der Handycam irgendwas filmen und da einen erzählen, das guckt ja keiner mehr an. Ja, sondern du bist ja da irgendwie...
Professionell.
Du bist ja irgendwie da im Movie-Bereich, da ist ja Kinotechnik, muss ja schon was anwenden. Es gibt ja so 2-3 Kollegen, die ab und zu mal so Videos raushämmern, wo ich sage, okay, krass, hat Netflix das produziert? Oder? Und deswegen brauchst du einen Top-Cutter, einen Top-Filmer, die musst du erstmal finden, dann musst du die Jungs auch noch bezahlen, logischerweise. Dann musst du ja durch die Welt tingeln, heißt, du fliegst dann irgendwie nach Japan.
Ja.
Oder nach Amerika oder nach weiß ich wo. Oder du fährst einfach nur nach Österreich. Aber du fährst dann halt mit 2 Leuten mit irgendeinem Auto nach Österreich. Dann musst du im Hotel schlafen, bla 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 bla. Dann machst du einen Strich drunter. Dann stehen da ganz schnell 3 Mille auf dem Plan.
Aber hat denn Godehard Privatjet nicht noch so ein paar Jumpseats hinten?
Der Godehard reist grundsätzlich alleine.
Ach so.
Ja, der möchte den Pöbel nicht bei sich im Jet haben. Das geht gar nicht.
Non-commercial.
Ja.
Nur dann Godehard, Only Flies, Commercial.
Genau. Und außerdem, der Godehard spielt ja leidenschaftlich gerne Bowling.
Ja.
Und die Bowlingbahn in dem Jet, die...
Die Sitzplätze würden die...
Ja, das,
die Pins.
Das geht nicht, genau. Ja, und dann 2 Stangen, wo die Mädels die ganze Zeit dran tanzen, so im Hintergrund.
Okay.
Einfach, weil der hat da so...
Na, gut zu wissen. Wie gesagt, aber, Simon und ich, wir finden uns ja gerade erst in diese Welt hinein. Das ist ja heute eigentlich ein Interview für unsere schillernde Karriere, die vor uns steht.
Geil. YouTube ist wichtig, YouTube ist gut. Du kannst halt viel zeigen, erklären und kannst da wirklich geile Sachen machen. Aber so fürs Daily Business ist wahrscheinlich Instagram noch ein bisschen wichtiger, weil es so angenehm ist, so einfach ist, so leicht ist. Weißt du, du holst dein Handy raus, sagst hier, guck mal, geiler Schuh. Zieh das mal rein bei 43,5, bumm. Und du bist direkt vernetzt und du hast viel mehr Möglichkeiten zu vernetzen, weil im Prinzip jedes Unternehmen in der Lage ist, einen Instagram-Kanal zu machen. Wenn du bei YouTube einen Kanal hast, dann brauchst du ja irgendeinen Affen, der auch vor der Kamera steht. Du brauchst erstmal den, der die Kamera hält und der sich damit auskennt und so weiter. Und dann brauchst du noch irgendeinen Trottel, der davor steht, einen Hampelmann macht. Und das ist halt echt schwer, das überhaupt umzusetzen. Weil du musst erstmal den finden, der da Bock drauf hat, der es macht. Und dann sollte es ja auch noch so sein, dass die Leute sich das auch noch angucken. Ne?
Aber eure Videos, also das Letzte, was ich jetzt gerade gesehen habe, ist, wo du das Originalauto aus einem der Porsche-Dynastie, so einen blauen Porsche, den ihr irgendwie gefunden habt, ne, mit deinem Kumpel aus Österreich, von dem Porsche-Museum. Mhm. Auch auf jeden Fall mega geile, also geile Kiste, und auch die Videos, gebe ich dir vollkommen recht, also die Qualität, die ihr da tagtäglich oder mehrfach wöchentlich raushaut. Also wir machen ja auch, nutzen ja auch das Medium, produzieren ja auch viele von den Videos, teilweise selber oder extern, aber die Qualität ist auf jeden Fall durchgängig auf einem echt krassen Level.
Das ist auch der Anspruch, ne? Weil wir wollen halt dem Zuseher natürlich auch nur das Beste bieten, wo wir einfach sagen, hier, das ist dein Video, weil die opfern ihre Zeit, um unsere Videos anzuschauen. Die sitzen in der Mittagspause da oder abends da und es sind so viele Leute, die kommen mit ihrer Freundin und die sagt dann, ja, ich kenne dich schon aus den ganzen Videos, den muss ich mir mal abends alle im Bett angucken und so weiter und so fort. Wo du halt schon merkst, okay, die finde ich auf jeden Fall nicht cool. Aber das ist halt so ein Zeichen dann auch, was wir setzen müssen, finde ich, dass wir einfach eine Qualität abliefern, wo es halt auch Spaß macht zuzusehen, dass selbst wenn du ein Video hast, wo du jetzt sagst, okay, inhaltlich ist jetzt irgendwie nicht so mein Ding, weil es jetzt nicht so mega interessant für mich, weil ich hätte das und das interessanter gefunden, aber da muss wenigstens die Qualität so sein, dass du deinen Stammzusehern einfach was bietest, wo sie sagen, okay, ich gucke es mir an, finde es schön. Ich finde zwar alte Porsche jetzt nicht schön, weil ich stehe mehr auf die modernen Autos, aber ich ziehe es mir trotzdem rein, weil das Video einfach von der Qualität her gut ist. Und es macht einfach Spaß, dann sich das anzugucken.
Geil. Wir wussten ja nicht, wo heute der Podcast so ein bisschen mit hingeht. Simon und ich kennen das ja schon, wie schnell wirklich die 43,5 Minuten hier verfliegen. Ich fand es auf jeden Fall mega, mega spannend, alle Sachen, was du erzählt hast. Man merkt halt wirklich, dass du auch nicht jetzt irgendwie so seit gestern erst in der Thematik drin bist.
Nicht so sondern, wie wir.
Simon, unsere große Karriere steht ab heute. Ab heute wird der Startpunkt gesetzt. Jetzt geht's ab, Alter. Aber lass uns nochmal so zum Last but not least, weil du ja auch, wie ich weiß, großer Turnschuh, großer Sneaker-Fan bist. Heute hast du ja auch auf jeden Fall ein paar stabile Infrared Jordans an. Was ist denn dein absoluter, ich habe eine Vermutung, aber ich lasse mich überraschen, dein absoluter All-Time-Favorite-Sneaker? Und gibt es noch einen Grail für dich, also einen Sneaker, den du noch suchst, den du noch nicht hast, wo du sagst, okay, und dafür würde ich mir wirklich meinen linken kleinen Zeh abschneiden? Wie sieht's da aus?
Ja, ich bin ein riesen Jordan-Fan. Trage ich aber relativ selten tatsächlich. So der Daily-Schuh ist entweder ein Superstar oder was ich unheimlich gerne zum Beispiel auf der Rennstrecke trage, weil irgendwie den ganzen Tag auf den Füßen bist, ist ein Adidas Ultra Boost. Das sind so meine Schuhe irgendwie. Ich habe auch die von den Yeezys ja einige, wie du weißt. Und die finde ich auch geil. Und die mag ich auch gern, die Schuhe. Aber die sind manchmal irgendwie so ein bisschen drüber. Weiß ich nicht. Die sind halt sehr spacig oftmals. Und ich bin da eher so ein bisschen Vintage-mäßig dann und finde halt so einen Superstar zum Beispiel. Finde ich ultra geil. Oder auch mal einen Stan Smith. Das ist eigentlich irgendwie so mein Ding. Und halt alles, was Jordan angeht und irgendwie ein bisschen älter ist.
Aber wenn du jetzt auf eine Insel gehen müsstest, auf eine einsame Insel, das ist immer so die Frage, da kannst du den Simon und mich dann irgendwo 2 Wochen wegsperren und dann kommen wir trotzdem mit keiner Antwort raus. Du müsstest wirklich auf die krasse einsame Insel und dein Koffer wäre nur so groß, dass du einen Schuh einpacken könntest. Welchen würdest du mitnehmen?
Wäre es warm auf der einsamen Insel?
Ja, Insel, klar. Also wenn
diese scheiß Insel. Dann würde ich natürlich meine sensationellen Camouflage-Birkenstock mitnehmen.
Die
habe ich auch.
Ich liebe meine Rotterdams inzwischen, weil das ist wirklich für daheim.
Welche sind das?
Und das Fußgewölbe, ich weiß nicht, ob es die schon gibt.
Ich habe diese klassischen mit den zwei Schnallen.
Die sind auch gut.
Arizona, genau.
Die
Arizona
Camouflage.
Ja, die habe ich auch.
Da war ich letztes Jahr im Sommer mit ein paar Jungs unterwegs und alle haben mich ausgelacht. Und da waren wir in so einem komischen Club in Düsseldorf unterwegs, beim Godehard um die Ecke.
Ja.
Und dann stand ich da mit meinem Birkenstock auf der Tanzfläche und alle kamen vorbei. So, Alter, wie bist du denn hier reingekommen? Ich so, durch die Tür.
Das ist halt schon ein Statement, aber made in Germany.
Bist du vorne.
Absolut nachhaltig, die Schlappen. Auf jeden Fall gut. Und okay, also auf die einsame Insel deine Arizona-Camouflage-Birkenstocks.
Genau.
Was ist der Lieblingsschuh vom Godehard?
Der Lieblingsschuh vom Godehard ist ein, jetzt muss ich überlegen, weil ich natürlich nur Laienwissen, hier Jordan 3, keine Ahnung, so ein weißer Schuh irgendwie mit Lila und Gelb und hier vorne ist so ein Basketball irgendwie mit Flammen drauf, frag mich nicht, wie der heißt, keine Ahnung. Der ist auf jeden Fall der Knaller. Und hier
klingt so ein bisschen wie der alte Colorway vom Original Prince of Bel-Air, aber das war...
Ja, so in der Art, genau, ist der, ja. Genau, so ist...
Simon, du bist doch der... Welche von Basketballteams hatten die weiß-lila-farbenen? Gab es ja eigentlich nur...
Weiß-lila.
Weiß-lila.
Weiß und ein bisschen lila mit gelb.
Ja, Bruder, ja, lila ist bei den Lakers mit drin oder bei den Sacramento Kings, aber Kings haben keine speziellen Farben.
Aber ich weiß nicht, ich kann mich an einen dran erinnern, Fresh Prince of Bel-Air, der hatte nämlich mal eine Zeit lang, aber das waren auch irgendwelche, da hat er neulich in einem Interview jetzt für einen neuen Bad Boys-Teil angegeben, dass er damals, ihm es immer das Wichtigste war, Schuhe zu haben, die es noch nicht gibt, weil sonst hätte er die nicht angezogen. Das war immer seine Maxime.
Und was ich auch gut finde, hier ihn hier als Gatorade in dem Grün.
Der Knallgrüne.
Genau, die habe ich mal irgendwann geschossen, aber traue mich nicht, die zu tragen. Weil ich kenne mein Glück, weil es dann kommt irgendein Eierkopf mit dem Ramazzotti vorbei und tropft mir die Schuhe voll, alles schon da gewesen.
Oder mit der Milch.
Ja, mit der Milch, gibt das dir, ist mein...
Gibt dir plötzlich Milch über die Hand.
Ja, das war aber auch gemein, weißt du, das war ja auch total...
Das war scheiße.
Ich wollte eigentlich nur prüfen, ob es eine 43,5 Tasse ist.
Ja, richtig.
Also, ne?
Danach sah es aus wie ein erwachsener Heimatfilm in der Heimat heute Morgen. Sehr schön.
Ja.
Und hast du noch deinen Schuh, den du noch nicht hast? Also deinen Grail, gibt's einen da auf der Liste?
Ja, das ist dieser Jordan 3 Weiß, Lila, okay. Tralala. Ja, wir werden rausfinden.
Dann recherchieren wir das nochmal. Wir packen auf jeden Fall in die Shownotes die Suchanfrage. Wir packen in die Shownotes den Link zum Video vom Timo Bernhard.
Ja,
auf der Nordschleife,
dass wir uns
alle das nochmal anschauen können.
Was auch ein geiles Rennen war.
Links
war,
zu deinen Kanälen auf jeden Fall.
Spa, das GT2, das GT2-Rennen, das war auch geil. Mit dem 935 und dem GT2 RS mit 700 PS, das ist schon das...
Ja, das war ja die Klasse, wo der Simon und ich hin wollten. Also das ist ja so...
Das
da
ist auch so euer Ding. So
voll.
Das wäre so
wie
euer...
Wie gesagt, fitnesstechnisch läuft und jetzt müssen nur noch ein paar so Kern-Key-Skills arbeiten einfach.
Ja, das kriegen wir hin.
Dann ist das Ding safe.
Ich coach euch dann und...
Das machen wir. Godehard,
genau.
Coach.
Genau,
Godehard. Sinis Beauty Place und
Mischas Resterampe.
Mischas Resterampe. Super, geil. Mega vielen Dank.
Ja, danke.
Die Zeit ist wieder komplett verflogen. Ist, glaube ich, ein paar Minuten länger gewesen, aber ich glaube, war jetzt auf jeden Fall nicht die uninteressanteste Folge. Vielen Dank, dass du bei uns vorbeigeschaut hast, so spontan. Vielen Dank und bis bald.
Danke euch. Mach's gut.
Tschö.